Das spielen uns auch immer wieder Leute. Boah, bei euch, das ist so eine liebevolle Atmosphäre. Man ist hier einfach willkommen. Und das ist uns total wichtig. Das passiert aber nicht von selbst. Die Fahne muss man hochhalten, das muss man selber vorleben. Da muss man bei Gemeindemitgliedern, wenn man das sieht, das auch mal verstärken und sagen, oh, ey, da geht mir echt das Herz auf, wenn ich sehe, wie du hier die Leute begrüßt und was du wirklich für einen Blick noch für die Person in der allerletzten Reihe hast. Von dir kann ich lernen.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
In der heutigen Folge habe ich Annika Kersting zu Gast, die zurzeit ihr drittes Halbjahr im Summit-Intensivtraining erlebt und die mit uns ihre Erfahrungen als Teilnehmerin bei Hills & Willys teilen wird. Annika arbeitet als Organisationsentwicklerin und beschäftigt sich mit der Optimierung von Prozessen und dem Thema Digitalisierung. Sie hat dabei immer wieder mit Führungsherausforderungen zu tun, ebenso wie in ihrer langjährigen Tätigkeit als Gemeindeleiterin. Annika engagiert sich ehrenamtlich in der Christusgemeinde Herford, einer Freikirche mit rund 100 Mitgliedern. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit ihrem Mann und ihrem Sohn, ist viel draußen in der Natur, etwa zum Wandern in den Bergen oder um ihren grünen Daumen im eigenen Garten weiterzuentwickeln. Liebe Annika, ganz herzlich willkommen hier im Interview. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute eigentlich in den Tag gestartet?
Ja, hi Thomas, vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich in den Tag gestartet? Ich würde dir total gerne sagen, mit einer stillen Zeit und der Bibel unterm Arm, stimmt aber nicht. Mein Wecker klingelt um 6 Uhr. Alles, was vor 6 ist, ist für mich unerträglich. Ich bin aufgestanden, in meine Klamotten gesprungen und habe unseren Sohn geweckt.
Ja, das ist so der typische Alltag von Leiterinnen und Leitern, oder? Kommt das immer so vor oder du sagst gerade leider nicht so und so? Hast du ein bestimmtes Bild, wie du eigentlich deinen Tag gerne starten würdest?
Also in den Ferien, wenn wir alle ganz gechillt sind, dann mag ich es auch manchmal total gerne, ganz in Ruhe aufzustehen, rauszugehen, draußen den Tag zu begrüßen und das dann auch echt gerne mit Lobpreis auf den Ohren oder so. Aber das kriege ich im Alltag nicht hin. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Annika, Gott wünscht sich deine beste und nicht deine erste Zeit. Und das hat mich total entlastet und da halte ich mich dran. Und die erste ist nicht meine beste.
Das heißt, es gibt dann andere Zeiten, wo du das nachholst oder sind es dann wirklich so diese Wochenenden, freie Tage, wo du das in Ruhe dann sozusagen nachholen und für dich organisieren kannst?
Also wenn es dir um stille Zeit geht, das ist tatsächlich was ich jeden Tag probiere. Ich habe eine relativ lange Autofahrt zur Arbeit vor mir und da höre ich fast immer Predigten, Lobpreis, je nachdem, wie so meine Stimmung ist. Und ich versuche abends einfach auch nochmal runterzukommen, den Tag Revue passieren zu lassen. Ja, Lobpreis ist eigentlich mein täglicher Begleiter. Das tut mir einfach unglaublich gut. Also es ist für mich eine schöne Möglichkeit, um bei Gott anzudocken. Genau.
Gibt es darüber hinaus weitere, ich sag mal, Routinen, bestimmte Gewohnheiten, die dir dabei helfen, als Führungskraft effektiv zu agieren, ausgeglichen zu bleiben, so deinen Turn gut zu gestalten?
Also ich habe durch Hills & Willys dieses Tool Miracle Morning kennengelernt. Das hat so verschiedene Bestandteile. Ich habe das für mich so ein bisschen angepasst. Also was für mich wirklich unbedingt reingehört, ist Lobpreis. Ich bin eigentlich auch wirklich ständig an der Bibel dran und lese da so meine 2, 3 Kapitel. Das schaffe ich nicht jeden Tag, aber an vielen Tagen, würde ich sagen. Und was ich für mich neu entdeckt habe durch Hills & Willys, ist das Thema Ziele. Also wirklich zu gucken, wo möchte ich dieses Jahr hin? Was ist mir wichtig? Welche Lebensbereiche und welche Wachstumsbereiche habe ich mir vorgenommen und mir die tatsächlich regelmäßig auch mehrmals die Woche anzuschauen und zu gucken, bin ich da noch auf dem richtigen Weg.
Bevor wir bei Hills & Willys ein bisschen einsteigen, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen zu deiner auch aktuell beruflichen Situation. Was machst du genau als Organisationsentwicklerin und was reizt dich an dieser Aufgabe?
Wir werden immer wieder beauftragt, in unterschiedliche Bereiche reinzugehen, in denen es aus irgendwelchen Gründen klemmt. Sei es, da sind Aufgaben dazu gekommen oder Personal- und Aufgabenverteilung scheint irgendwie nicht zusammenzupassen oder aber wirklich eben das Thema Digitalisierung. Man kann Prozesse, die bisher analog stattgefunden haben, vielleicht technisch unterstützen und dadurch für die Sachbearbeitung einfacher machen. Und da bin ich gefragt. Ich finde es immer wieder total spannend, neue Bereiche kennenzulernen. neue Aufgabenbereiche, mit denen ich sonst überhaupt gar keine Berührungspunkte hätte. Neue Menschen kennenzulernen, finde ich spannend und ja, Menschen irgendwie zu unterstützen, also denen ihr eigentliches Leben besser zu machen. Und wenn wir da ein gemeinsames Verständnis von entwickeln und dann irgendwie deren Know-how und die Ideen, die ich vielleicht mitbringe und das, was mir bekannt ist, da mit reinschmeißen kann und da was Gutes Ganzes draus wird, dann ist gut gelaufen.
Wie weit ist Führung Bestandteil von deinen täglichen Aufgaben?
Ich leite eben die Sitzungen, also das findet viel statt in, also erstmal muss ich mir überlegen, wie will ich so ein Projekt überhaupt aufziehen, wie will ich herausfinden, was die machen. Also wir arbeiten viel mit Prozessaufnahmen, da muss ich eben organisieren, wen will ich dabei haben, welche Prozesse will ich überhaupt aufnehmen, wie führe ich solch ein Gespräch, um möglichst genau das herauszufinden, was wir brauchen, um da gut arbeiten zu können. Da muss ich mir überlegen, wie leite ich dann nachher auch solch eine Umsetzung.
Magst du so ein bisschen Stationen vielleicht noch aus deinem Leben erzählen? Was hat so zu deiner Vita beigetragen? Was hast du an den einzelnen Stationen für dich gelernt?
Genau, ich mache mal weiter bei meiner Arbeit. Da habe ich auf jeden Fall ganz unterschiedliche Sorten Menschen kennengelernt und immer wieder dieses Thema Veränderung. Also wie gehen Menschen mit Veränderung um, mit frei gewählten oder mit nicht ganz frei gewählten? Das ist was mich sicherlich prägt. Dann, ich nehme jetzt mal nicht nur berufliche Stationen, ne? Ich nehme mal die Stationen, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommen.
Unbedingt. Ja. Alles, was dein Leben ausmacht.
Genau, was mein Leben ausmacht. Seit ich 5 bin, ist das Thema Tanzen. Ich habe immer gerne getanzt, schon als kleinste Maus irgendwie, als kleinste Tanzmaus. Und was ich beim Tanzen gelernt habe, ist tatsächlich, dass es unendlich wichtig ist, dass du einen Fokus hast, dass du weißt, wo du hin willst. Wenn du dich als Tänzer drehst und du hast keinen Fokus, dann kommst du an irgendeiner komischen Stelle aus, wenn es gut läuft, und wenn es schlecht läuft, dann landest du auf der Nase. Und das ist auch echt eine Weisheit fürs Leben. Genau. Ja, um aus dem Blumenstrauß noch ein drittes Blümchen rauszunehmen, ich bin wirklich unglaublich gerne im Garten unterwegs. Nicht, dass ich das kann, aber ich liebe es einfach. Und das, was man da lernen kann, ist, man kann für gute Bedingungen sorgen, aber ja, sich einfach die schönsten, tollsten Sachen ausgedacht und zum Wachsen und zum Blühen bringen, das macht Gott.
Ja, spannende 3 Aspekte, die du so mit uns geteilt hast. Danke schon mal dafür. Jetzt bist du ja seit gut einem Jahr als Teilnehmerin bei Hills & Valleys mit dabei. Was hat dich damals bewogen, dich für das Summit-Intensivtraining zu bewerben?
Ein Leiterkollege von mir aus der Christusgemeinde, der hat das Summit absolviert vor mir. Und ich habe einfach mitbekommen, wie unglaublich begeistert er dabei war. Und ich habe aber auch mitbekommen, wie ihn das verändert hat in seinen ganz, ganz praktischen täglichen oder in unseren täglichen praktischen Leitungsherausforderungen. Und das hat mich motiviert zu sagen, das will ich auch.
Wenn du dich jetzt nochmal so ein Jahr zurückversetzt, wie war so für dich der Auftakt, der Start beim Kickoff-Wochenende Anfang Februar? Wenn du dich daran erinnerst, was für Gefühle hattest du so? Wie bist du in das Programm reingestartet?
Ich war vorher ein bisschen unsicher, ob ich das ressourcentechnisch hinbekomme, weil ich eben ja Familienfrau bin, weil ich arbeite, weil ich viel in der Gemeinde mache und natürlich auch Freunde habe, die ich gerne mal sehe. Und ich dachte so, oh, wo passt Hills & Valleys da noch rein? Und ich habe tatsächlich, ich habe vorher meine Arbeitsstelle reduziert. Also ich habe tatsächlich Dinge, bin ich vorher angegangen, um Platz zu schaffen. Aber ich war mir dennoch nicht ganz sicher, ob das klappen wird. Und das erste Wochenende, mit einem Wort würde ich sagen, es war überzeugend.
Okay. Jetzt war ja das überhaupt das ganze erste Halbjahr. Du hast gesagt, du hast Platz geschaffen, ja, weil das ganze erste Halbjahr war recht voll, muss man sagen. Einerseits mit Ausbildungswochen, mit Wochenenden, mit neuen Leuten, mit unheimlich viel Input, mit wöchentlichen Trainingsaufgaben, mit vielleicht auch veränderten Gewohnheiten. Du hast von Miracle Morning gesprochen und vielleicht Routinen, manchen Zielen, die du dir vielleicht auch gesteckt hast. Was war so in diesem ersten Teil des Trainings besonders prägend für dich?
Für mich war ein richtig cooler Einstieg, dass wir gleich am ersten Wochenende viel über Selbstführung gesprochen haben und geguckt haben, wie kommen wir gut ans Ziel. Und das fand ich gut, dass irgendwie die Ausgangsbasis, der Absprung nicht von höher, schneller, weiter war, sondern von, nee, ich bin nicht Superwoman und aus dem Wissen heraus gucke ich, was brauche ich, um hier gut ans Ziel zu kommen. Und das war für mich ein richtig guter Start. Genau, das war im ersten Halbjahr. Das Thema Ziele habe ich eben schon gesagt. Das war auch gleich am ersten Wochenende. Das, genau, fand ich auch gut. Ja, und was für mich im ersten Halbjahr irgendwie ein emotionales Thema war, ich kann bis heute nicht so hundertprozentig sagen, warum, aber war das Arbeiten am persönlichen Why mit Lego. Das war echt ein Kracher für mich.
Jetzt geht's ja bei Hills & Valleys von der Metapher her um die Berge und Täler eines Leiters, einer Leiterin. Was waren so bisher deine größten Berge, deine tiefsten Täler? Magst du da in deiner Führungsrolle ein Beispiel geben für etwas, was dich herausgefordert hat?
Ja, also vielleicht relativ allgemein. Ich bin immer wieder herausgefordert, wenn Menschen die Gemeinde verlassen. Also für mich ist das echt geistliches Zuhause. Und wenn jemand mein Zuhause verlässt, das schmerzt mich einfach. Und da gibt es ja im Wesentlichen zwei Arten, wenn Leute gehen, weil sie wegziehen, weil sie irgendwie eine andere Gemeinde gefunden haben, die in der Lebensphase besser zu ihnen passt oder so, dann kann ich das noch ganz gut verschmerzen. Aber was mir richtig, richtig wehtut, ist, wenn Leute die Gemeinde verlassen, weil sie so schlechte Erfahrungen mit Gemeinde und dem Bodenpersonal gemacht haben, dass sie einfach frustriert gehen und mit dem Glauben nichts mehr Mut haben wollen. Das finde ich herausfordernd, schwer auszuhalten, ja.
Gab es mal so Führungsentscheidungen, die du getroffen hast, die du heute bereust?
Also ich habe keine so große Führungsentscheidung getroffen, die ich heute bereue, dass sie jetzt sofort aus mir raussprudelt. Bin mir nicht sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also vielleicht ist es ein gutes Zeichen, weil eben keine so schlecht war. Vielleicht ist es ein schlechtes Zeichen, weil es eher die nicht getroffenen Entscheidungen sind. Da denke ich nochmal in Ruhe später drüber nach.
Es kann ja Leiterschaft auch manchmal ein sehr einsames Geschäft sein, gerade wenn man auch manche Entscheidungen vielleicht mit Gegenwind trifft. Das kann auch im beruflichen Kontext natürlich sein, wenn du da jetzt eben auch gefragt bist, du hast bestimmte Aufgabenstellungen, Dinge, die du erreichen möchtest oder so, und nicht alle stehen hinter dir und man fühlt sich verbunden mit denen, die man da zu leiten hat. Wie bewältigst du so das Thema Einsamkeit an der Spitze, das Thema vielleicht auch Gegenwind zu bekommen, vor allem auch jetzt mal wegen einem spirituellen Kontext?
Also in der Gemeindeleitung bin ich in der glücklichen Position, tatsächlich in der glücklichen Position für jemanden, der so gestrickt ist wie ich, weil ich immer gern verbunden bin, in einem Team zu leiten, und das nutze ich auch. Also ich weiß, wo ich anfange und ich weiß, wo ich aufhöre und ich weiß, wo ich Ergänzung brauche. Das ist für mich richtig gut und wichtig. Und ja, es ist auf der Arbeit so, dass ich da auch schon mal einsame Entscheidungen treffen muss. Aber ich suche mir tatsächlich auch immer wieder Verbündete, sei es in Vorgesetzten oder irgendwie einen Sparringspartner, mit dem ich mich dann doch nochmal austauschen kann. Das ist für mich schon wichtig.
Mega gut. Gibt es darüber hinaus irgendwie Vorbilder im Thema Führung? Menschen oder auch biblische Personen oder irgendeiner Form vorbildhafte Charaktere, wo du sagst, daran orientierst du dich in der Führung?
Also ist jetzt vielleicht ein bisschen, auf den ersten Blick ein bisschen platt, aber trifft es vielleicht jetzt so ad hoc zumindest am besten. Tatsächlich Jesus. Also ich liebe sowohl diese unglaubliche Güte und Milde, die er an den Tag legt, aber ich liebe auch diese Klarheit, die ja auch manchmal ein bisschen ruppelig ist. Also das, was ich mir als ein Jahresziel formuliert habe letztes Jahr, als ich bei Hills & Valleys gestartet bin, ist, in liebevoller Klarheit zu wachsen. Also wirklich liebevoll, aber unmissverständlich klar zu sein. Genau, und das sehe ich tatsächlich an Jesus. Und meine liebste Führungssituation ist natürlich die Situation mit Petrus, als Petrus ihn dreimal verleugnet. Und er das weiß und er nachher, also Petrus nachher den Auftrag seines Lebens kriegt, weide meine Lämmer. Also da steckt für mich echt viel drin.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills & Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges, berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Das Liebevolle glaube ich auf jeden Fall. Ich erlebe dich als sehr empathische Person. Jetzt hast du auch das Thema Klarheit mit reingebracht. Warum ist das für dich ein wertvolles Ziel, ja, in Klarheit zu führen?
Weil ich immer wieder, wenn ich andere Führungskräfte beobachte oder auch wenn ich mich sehe, ich glaube, Klarheit ist oft liebevoller, als wenn man so rumeiert. Und ich bin da aber manchmal nicht so gut, genau, weil ich dann weiß, dass dem anderen das schwerfällt, das aufzunehmen. Meine ich, ihm und mir wäre geholfen oder ihr und mir wäre geholfen, wenn ich da so rumeier, ist aber in vielen Fällen, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, ein klares, wo es ist, wie es ist, wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen, hilft oft weiter.
Ja, auch so eine rigorose Ehrlichkeit an der Stelle, ja. Einfach authentisch zu sein mit dem, was ich fühle, das auch zu teilen und das dem anderen auch rüberzugeben, irgendwie als Feedback. Mhm. Oft ist ja so, dass wir der Person gegenüber uns häufig zurückhalten aus falscher Scheu und dann fällt eher hintenrum, versuchen Dinge zu organisieren. Und ich finde das viel, viel schlimmer. Insofern möchte ich das absolut unterstützen, was du gerade beschrieben hast, dass das Liebevolle sich oft auch in der Klarheit ausdrückt, die uns oftmals aber auch viel schwerer fällt und die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht als liebevoll bewerten würden. Also ist auf jeden Fall so ein Switch in der Bewertung. Hast du das immer schon so gesehen oder hat Hills and Valleys da auch einen Anteil dran, das ein Stück auch in das richtige Licht zu rücken für dich?
Also immer schon gesehen, auf gar keinen Fall. Ist auch gar nicht meine Prägung. Aber über die Jahre habe ich immer mal wieder genau das auch beobachten können, was du gerade beschrieben hast, dass man, weil man den, vielleicht auch manchmal den Mumm nicht hat, Sachen klar anzusprechen, genau, dass man dann versucht, das von hinten zu regeln und das ist einfach ein sehr unschöner Weg. Es hat mir insofern, bin ich bei Hills and Valleys davon noch mehr überzeugt worden, was ich vorher so ein bisschen den Weg gebahnt hat.
Was braucht es, um diese Klarheit dann auch umzusetzen? Was ist das notwendige Werkzeug dafür, aus deiner Sicht?
Sprachliche Fähigkeiten. Weiß ich was nicht, worauf willst du hinaus? Keine Ahnung.
Ja, ich meine, Kommunikation ist vielleicht das eine, vielleicht auch einfach die Entscheidung. Ich will klar sein. Ja, manchmal auch vielleicht ein gewisser Mut, der notwendig ist, kann ich mir vorstellen. Also einfach ein Muttraining, obwohl es mir schwerfällt. Ja, also Mut ist ja auch eine bewusste Entscheidung, trotz der Angst, den anderen verlieren oder irgendwie verletzen zu können, sich eben gerade aufgrund dieser getroffenen Entscheidung auch klar zu verhalten, spezifisch mal wegen Feedback zu geben. Also sind so mehrere Aspekte, glaube ich, die an der Stelle auch mit drinstecken. Und je nachdem, welche Persönlichkeit man auch vielleicht mitbringt. Jetzt bin ich ein eher dominanter Mensch. Mir fällt es vielleicht leichter, was nicht heißt, dass es mir nicht auch in irgendeiner Form Herausforderungen bereitet, diese Klarheit immer an den Tag zu legen. Ja, weil ich habe nicht die Absicht, Menschen zu verletzen. Und trotzdem habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, lieber einmal mehr zu übertreiben, in dem Wunsch, klar zu sein, ja, als mich irgendwie fälschlicherweise zurückzuhalten. Habe ich auch probiert, war keine geeignete Strategie an der Stelle. Ja, vielleicht lass uns mal so ein bisschen weitergehen in die Praxis. Wir sind ja schon mitten im Führungsthema miteinander drin. Und ich hatte dich im Vorfeld gefragt des Interviews, worüber würdest du gerne so im Schwerpunkt sprechen? Ja, und du hast dir ein Thema ausgesucht, die 7 Handlungsfelder der Führung. Ja, das ist ja auch im Führungstraining, ich meine im zweiten Wochenende von Hills and Valleys, werden diese 7 Handlungsfelder thematisiert. Warum hast du dir als inhaltlichen Schwerpunkt ausgerechnet die 7 Handlungsfelder ausgesucht und was verbindest du damit?
Das, was ich daran bisher ausprobieren durfte, hat mir immer wieder gesagt, tolles Werkzeug. Richtig gut. Also das ist wirklich, da kommt die Checklist-Listenliebe in mir, wird da richtig groß. Weil ich finde, dass man da wirklich, kann man super gut durchgehen, kann seine Herausforderung abgleichen mit diesem Tool, mit diesen 7 Handlungsfeldern und kann ja wirklich ganz strukturiert überlegen, passt, passt nicht, das kann ich mal probieren, das kann ich versuchen.
Ja, dann lass uns doch ruhig mal ein bisschen tiefer reingehen. Wo kommt das Werkzeug her? Was für Handlungsfelder sind das und welche Bedeutung haben die für dich?
Das waren jetzt gleich 3 Fragen auf einmal.
Krass, ne? Ich traue dir eine Menge zu.
Genau. Also wo die 7 Handlungsfelder herkommen, das ist aus einem Buch von Stefan Mirat. Der hat sich das, ob er sich das ausgedacht hat oder ob er das so zusammengeführt hat, weiß ich tatsächlich nicht mal. Ich habe es bei Hills and Valleys gelernt. Wollen wir die nach und nach durchgehen oder wie hättest du es gerne?
Ja, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja noch gar keine Vorstellung davon haben, was ist denn überhaupt so ein Handlungsfeld? Welche gibt es denn dafür? Ich kann es ein paar Beispiele geben, dass wir erstmal nur so ein bisschen einen Rahmen haben. Und dann können wir die vielleicht auch im Detail eins nach dem anderen noch mal ein bisschen näher reinzoomen. Das fände ich ganz cool.
Also ein Handlungsfeld ist zum Beispiel die Teamzusammensetzung. Ich habe ein Problem und kann mir jetzt die Frage stellen, kann ich vielleicht dadurch was ändern, dass ich das Team, was sich damit beschäftigt, anders zusammensetze? Genau, dann gibt es das Handlungsfeld Prozesse und Systeme. Das ist natürlich was mein täglich Brot ist so ein bisschen. Kann ich dadurch, dass ich einen Prozess schaffe, vielleicht mehr Klarheit bringen oder ja Dinge entlasten? Können wir gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Kulturelle Führung finde ich total spannend. Also welche Kultur ist irgendwie, herrscht in der Gemeinde zum Beispiel und wie kann ich also aktiv Einfluss auf diese Kultur nehmen? Persönlichkeit, Status liegt eben in der leitenden Person selber. Was bringt die mit?
Haben wir zumindest erstmal so ein paar Beispiele. Vielleicht, bevor wir jetzt reinzoomen in die einzelnen Handlungsfelder, kannst du nochmal beschreiben, wie dieses Werkzeug so deine Führung seitdem du das Werkzeug kennst, beeinflusst hat? Wie nutzt du das? Hast du da praktische Anwendungsbeispiele?
Wir hatten jetzt auf jeden Fall das Glück, von dir auch als Gemeindeleitung gecoacht zu werden, also neben Hills and Valleys. Und da sind wir einfach mit Führungsherausforderungen auf dich zugekommen und sind wirklich ganz konkret, also Herausforderung links, 7 Handlungsfelder rechts, und sind durchgegangen und haben überlegt, was wir in dem einzelnen Handlungsfeld unternehmen könnten und welche Auswirkungen das möglicherweise auf unsere Herausforderung hat. Also ganz praktisch einfach Problem links, Lösung rechts.
Also das finde ich tatsächlich auch das Krasse, dass man einfach mehr Handlungsoptionen hat. Ja, also oft haben wir ja nur die Wahl zu sagen, ja, keine Ahnung, was wir machen sollen, machen wir halt ein Meeting. Also so dieses operative Führen, ja, da müssen wir halt uns austauschen, müssen wir uns irgendwie treffen. Und diese beschränkte Handlungsfähigkeit, die macht oft ohnmächtig. Das heißt, ich weiß im Grunde genommen, ja, jetzt muss ich mich mit dem schon wieder zusammensetzen und über das Thema diskutieren. Da komme ich auch keinen Schritt weiter. Das ist schon Frust vorprogrammiert, weil ich einfach nicht weiß, was ich stattdessen tun könnte. Und abzugleichen, dass ich neben der operativen Führung, die sicherlich großen Raum hat, noch 6 weitere Handlungsoptionen habe, zur Verfügung habe, indem ich zum Beispiel das Team anders zusammensetze, jemanden rausschmeiße. Das gibt mir eine gewisse, ja, ich sag mal, Handlungsfreiheit und damit auch eine gewisse Macht, eine Selbstwirksamkeit, und die setzt dann eben auch ganz andere Gefühle in Gang. Und damit werde ich eben zu einer effektiveren Führungskraft, wenn denn entsprechend natürlich auch Klarheit mit drin ist. Denn ich finde, gerade wenn man mal so beim Thema Teamzusammensetzung vielleicht einsteigen, stellt sich ja schon die Frage, ist das überhaupt möglich in Kirchengemeinden? Ja, wir müssen ja oft mit denen leben, die nun bei uns in der Gemeinde rumlaufen. Ja, da wird irgendwie ein Gemeinderat einberufen oder der Pastor holt sich die Leute oder es wird irgendwie gewählt. Was hat das mit Teamzusammensetzung zu tun? Wo siehst du da Möglichkeiten, gerade im ehrenamtlichen Kontext darauf Einfluss zu nehmen?
Also Gemeindeleitung, je nachdem, was es da so für ein System gibt, muss man natürlich gucken. Bei uns war es so, wir hatten eine Gemeindespaltung. Wir haben dann tatsächlich uns mit ein paar Leuten zusammengetan und haben erstmal so interimsmäßig quasi sind wir irgendwie wieder gestartet und haben dann nach einem Jahr der Gemeinde gesagt, wir 4 haben so gut zusammengearbeitet. Wir kennen das auch, lange Gemeindesitzungen, in denen sich unterschiedliche Charaktere lange Diskussionen liefern und am Ende des Abends ist wenig gelöst. Das hat sich bei uns 4 irgendwie anders entwickelt und wir haben gesagt, wir 4 würden gerne der Gemeinde anbieten, dass wir so für eine bestimmte Zeit nochmal weitermachen, weil wir eben gemerkt haben, dass wir gut zusammenarbeiten, sehr konstruktiv, uns nicht gegenseitig blockieren. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich, wir bringen ganz andere Farben mit. An der Stelle hat das bei uns zumindest für den Moment gut funktioniert. Und auf der operativen Ebene, natürlich muss man mit den Menschen arbeiten, die da sind, aber auch da kann man natürlich mal gucken, ob man vielleicht noch jemanden für ein Team dazu gewinnen kann oder man vielleicht jemanden noch in eine andere Aufgabe reinführen kann, der in dem Team jetzt vielleicht aus einem Unmut heraus eher quer zum Quertreiber geworden ist oder so. Ich würde schon sagen, dass man auch da Möglichkeiten hat.
Ja, fällt auch überhaupt mal sich zu trauen, den Status quo in Frage zu stellen. Also oft ist ja die Antwort im Sinne von, ja, aber das ist doch immer schon so gewesen, das geht ja gar nicht anders. Also alleine der Gedanke, dass Teamzusammensetzung eine Führungshandlung ist und dass ich als derjenige, der das führt, der die Verantwortung hat, als Gemeindeleiterin oder Gemeindeleiter, dass es auch mein Job ist, auch das Team zusammenzusetzen, Teil meiner Aufgabe. Und wenn das halt die Gemeinde bislang anders gelöst hat oder das Unternehmen, wo ich tätig bin oder die Organisation, wo ich tätig bin oder in meiner Jugendgruppe, ich meine, ist ja völlig egal, in welchem Kontext, einfach auch meine Verantwortung im Rahmen der Teamzusammensetzung wahrzunehmen, indem ich entweder Leute, Berufe abberufe oder eben auch vielleicht die Rollen gut verteile. Klarheit verschaffe über Persönlichkeitsanteile, einen Austausch fördere über auch mal wegen geistliche Gaben. Ja, wer ist eigentlich in dem Team, in welcher Konstellation, wofür zuständig? Also da gibt es, glaube ich, schon mehr Möglichkeiten, als wir uns das oft eingestehen in dem Bereich.
Überhaupt erstmal einen Blick auch für Ergänzung zu bekommen. Oft ist es ja so, dass man meint, man müsste alle davon überzeugen, dass es so richtig ist, wie ich es sehe und meine. Oder aber auch der andere, der da einen anderen Blick drauf hat, ist erstmal per se so eine Art Feind und ich muss den überzeugen. Was ich ein sehr hilfreiches Tool fand, was wir auch bei Hills and Valleys gelernt haben, ist dieses DISC-Modell, ganz einfach, aber sortiert so ein bisschen Persönlichkeiten eben in 4 verschiedene Persönlichkeitstypen, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und wir haben so eine Nachwuchsführungsrunde und mit denen haben wir das wirklich gemacht, ganz praktisch, einfach mal einen Samstag mit einem Frühstück zusammen. Und wir haben uns dann letztlich alle gestellt auf so einem riesengroßen, ja, wie so ein großes Feld in unserer Cafeteria, einfach um nochmal einen Blick dafür zu bekommen, also nur der Gewissenhafte wird es nicht lösen, nur der Dominante auch nicht. Aber wenn man sich eben in dieser Ergänzung versteht und es als Gewinn betrachtet, dass der andere da anfängt, ja, wo ich vielleicht aufhöre und dass es aber in der Ergänzung was richtig Gutes werden kann, also einfach ein bisschen die Perspektive verändern, das hilft ja auch schon in einem Team.
Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also vielleicht gar nicht das Team verändern, sondern die Perspektive auf die Stärken, die die Einzelnen mitbringen. Ja, also die Rollen auch stärkengemäß auszuprägen und damit eben auch dann die Aufgaben oder die, ja, ich sag mal, einzelnen Tätigkeitsfelder eben gut zu verteilen, so dass es dann auch wirklich optimal zusammengreift. Manchmal reicht auch die Position zu verändern und plötzlich entwickelt sich da eine ganz andere Dynamik in dem Bereich. Lass uns mal zum zweiten Handlungsfeld kommen. Das ist ja die operative Führung. Was gehört für dich zur operativen Führung und was nicht?
Ja, operative Führung ist aus meiner Sicht das, was Führungskräfte den ganzen Tag über so machen. Also sich in irgendwelchen Treffen versammeln, vielleicht Gelder planen, Ausgaben planen, Mitarbeitergespräche führen, gucken, läuft das alles so, wie wir das besprochen haben oder eben Absprachen treffen, ganz klassisch, Projekte organisieren. Das ist für mich klassisches operatives Handeln.
Und das ist ja dann eigentlich auch das wichtige Zeug, was man so macht, oder?
Ich glaube tatsächlich nur, dass es ein Teil ist. Also immer wieder Mitarbeiter zum Beispiel auf das große Ganze zu fokussieren, auf die große Idee dahinter, ist für mich zum Beispiel keine operative Führung. Du hast ja eben gefragt, was ist es nicht? Genau, kulturelle Führung haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, ist für mich tatsächlich auch nochmal ein bisschen speziellerer Bereich. Das würde ich davon nochmal differenziert sehen.
Genau, also im Grunde geht es ja auch darum, überhaupt mit den anderen Handlungsfeldern, die nicht zu dem Operativen gehören, sich auch auseinanderzusetzen, um diesen Aspekt oder diesen Anteil einfach nochmal zu verändern. Also wenn man mal so Umfragen macht, so meiner Erfahrung nach in verschiedenen Führungsseminaren, die wir auch besucht haben, die meisten haben irgendwie 80%, 90%, 100% operative Führung, weil sie die anderen Werkzeuge, die anderen Handlungsfelder ihnen vielleicht gar nicht zur Verfügung stehen oder weil sie auch gar nicht genau wissen, wie man die entsprechend einsetzt. Das hat natürlich immer auch ein bisschen mit dem Zweck zu tun. Das heißt, wenn ich Gespräche führe im Zweck der Teamzusammensetzung, dann zahlt das natürlich auf das Handlungsfeld Teamzusammensetzung ein, obwohl die Führungshandlung des Gesprächs natürlich auch eine Art operative Handlung an der Stelle ist. Aber viele, die jetzt gerade im kirchlichen Kontext, ich sag mal, gewählt sind als Gemeindeleiter oder so, die haben dann halt einfach so ihren Kreis, ihren Gemeinderat, das wird einberufen, da gibt es eine Agenda und da wird eben alles durchdiskutiert. Und das ist dann irgendwie auch schon alles. Und aus meiner Erfahrung, diese operative Führung im Sinne von ich organisiere das jetzt, hat gar nicht so viel mit Führung oft zu tun, sondern halt mehr mit Aufgabe erledigen. Das ist halt der sich meldet, der die Aufgaben macht. Aber Führung bedeutet ja auch eben andere in Charge zu bringen, andere auch anzuleiten, Verantwortung zu übernehmen. Und das gelingt durch operative Führung eben nur bedingt. Deswegen lass uns vielleicht zum nächsten Punkt kommen. Prozesse, Systeme, Fable, was du ja auch beruflich immer wieder mit andockst. Wie können diese Prozesse, Systeme für Entlastung schaffen? Kannst du da vielleicht auch im Gemeindekontext noch ein praktisches Beispiel geben? Erzähl uns da ein bisschen gerne was dazu.
Also wir haben ganz klassisch überlegt, nachdem wir wieder gestartet sind, was sind Werte bei uns in der Gemeinde? Und ein Wert in unserer Gemeinde ist, den haben wir Welcome genannt. Du bist willkommen. Und da haben wir überlegt, Mensch, wie sieht denn das ganz praktisch aus? Also es ist ja erstmal schön, wenn wir Menschen willkommen heißen. Aber wollen wir jetzt mit 100 Leuten auf den neuen? Oder sagen wir einmal alle Hallo und die nächsten 3 Wochen spricht den nie wieder einer an? Und da haben wir gesagt, nee, da überlegen wir uns schon, haben wir ein kleines Team gegründet, haben zusammen mit einem kleinen Team überlegt, wie könnte so ein Prozess aussehen, wenn jemand bei uns in die Gemeinde kommt? Was können das für unterschiedliche Typen sein? Also nicht jeder will gleich mit überschwänglicher Umarmung, Süßigkeiten, Geschenk, Bibel und ich weiß nicht was an der Haustür begrüßt werden. Wie können wir da sensibel sein? Wir haben das Team auch entsprechend zusammengestellt, dass wir gesagt haben, komm, wir hätten gerne eine junge Frau, einen jungen Mann, wir hätten gerne eine ältere Frau, einen älteren Mann, wir hätten gerne, so ganz unterschiedlich haben wir die zusammengesucht und ja, haben dann mit denen überlegt, wie kann so ein Prozess aussehen von, ich bin zum ersten Mal in der Christusgemeinde und ich war ein paar Mal da und habe hier tatsächlich angedockt. Also nächster Wert ist dann eben Connect. Also ich bin nicht nur willkommen, sondern ich habe auch die Möglichkeit anzudocken. Und wie kann ich das denn? Je nachdem, ob ich als Jugendlicher komme, ob ich als Familie komme, ob ich als Einzelperson komme, als Mann, als Frau, wie auch immer, was habe ich für Möglichkeiten und wie bringen wir den Menschen das nahe?
Wie würdest du sagen, sorgt jetzt dieser Prozess oder diese Definition, wie ihr da vorgehen wollt, für Entlastung insgesamt?
Es besteht Klarheit. Also dieses Team, in diesem Team weiß jeder, wer auf wen zugeht, Wir haben so kleine Welcome-Päckchen gepackt, wo Informationen drin sind, dass auch klar ist, okay, jeder, der kommt, der hat diese Informationen schon mal per se gekriegt. Und dann ist auch klar, wie geht es nach dem Gottesdienst weiter? Also was machen wir da für ein Angebot? Dieses Team tauscht sich kurz aus. Heute war der und der neu und wir haben uns nächstes Mal auf einen Kaffee verabredet oder wie auch immer. Also es herrscht Klarheit darüber, wer es macht und wie es abläuft.
Du hast ja auch schon mal ein bisschen von Checklisten gesprochen, so dein Faible für Checklisten. Ich glaube, so gerade diese prozessorientierte Führung sorgt ja auch für Wiederholbarkeit, ja, also für gewisse Standards, für eben die Klarheit, wie wir es gerne haben wollen. Und man muss es eben nicht jedes Mal wieder alles neu erklären. Jetzt ist eine andere Person, jemand ist krank geworden, ausgefallen, wie auch immer. Fängt man wieder an zu erklären, wie man es eigentlich haben wollte. Und das finde ich jetzt eben zusätzlich nochmal ein besonderer Vorteil, dass wenn es mal einmal definiert ist, also mit einem Ablaufplan, mit einer Checkliste, dass nichts übersehen wird. Das hält die Qualität hoch, ohne dass wir uns noch besonders, ich sag mal, anstrengen müssen, im Klein-Klein, im Mikromanagement zu führen. Sondern das sind eben Dinge wie auch jetzt ein Gottesdienstplan, Predigtplan oder so etwas. Das ist dann geregelt, das setzt man sich einmal hin, macht die Sachen fertig. Und ich glaube, immer wieder, wenn die zweite, dritte, fünfte Wiederholung kommt, ist eine gute Gelegenheit als Führungskraft, sich das zu überlegen. War das damals bei eurer Gruppe auch der Anlass oder wie seid ihr dazu gekommen, diese Prozesse zu definieren?
Genau, also wir haben immer wieder gemerkt, nach dem Neustart der Gemeinde, dass Dinge einfach zu viel wurden, also dass wir zu viele Themen hatten und dass wir tatsächlich das irgendwie anders lösen mussten, als wir es bei den ersten Gehversuchen noch lösen konnten. Und dann war immer wieder die Frage, 7 Handlungsfelder, was können wir denn jetzt tun? So, wir müssen Leute finden, die es machen und wir müssen irgendwie einen Prozess finden, wie man es gut machen kann und allem voran irgendwie eine Idee, was wir wollen. Also bei uns geht eben doch dann vieles über die Idee. Also wir wollen unbedingt diese Willkommenskultur. Wir wollen, dass Leute sich willkommen fühlen. Okay, wir haben Leute, die total hinter dieser Idee stehen. Die führen wir zusammen und wir überlegen uns, wie wir es richtig gut umsetzen können.
Sehr cool. Lass uns zum nächsten Handlungsfeld kommen, das vierte jetzt in der Liste.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Visionäre strategische Führung. Ist denn da Führung nicht per se visionär? Also sollte nicht jede Führungskraft ein großer Visionär sein? Warum wird dieser Aspekt so betont und setzt du den auch so um? Also erzähl uns mal ein bisschen was zu diesem Handlungsfeld.
Meine Wahrnehmung ist, dass es wenig Themen gibt, die, wahrscheinlich doch mehr. Aber dass es auf jeden Fall ein Handlungsfeld mit Sprengstoff ist in Gemeinden. Genau, war ja, glaube ich, schon ein Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen. Und die Bibel sagt, ohne Vision verwildert ein Volk. Und in Gemeinden habe ich auch tatsächlich beide Extreme irgendwie schon erlebt. Die einen, die sagen, wir brauchen unbedingt eine Vision. Wir müssen wissen, wo wir als Gemeinde hinwollen, was unsere Aufgabe ist. Und der andere, der sagt, mit Matthäus 28 und dem Missionsbefehl ist alles gesagt. Also was braucht ihr da noch? Eine extra Vision? Wir haben die Bibel und da steht doch alles drin. Ich glaube aber dennoch, dass Gemeinde unterschiedliche Profile haben. Wir haben das in unserer Gemeinde so ein bisschen gemerkt. Die Geschichte unserer Gemeinde ist, dass wir einfach eine seelsorgerlich fürsorgliche Gemeinde sind, die versucht, alle Schafe mitzunehmen. Und das hat aber oft zur Folge, dass wir langsamer unterwegs sind als diejenigen, die mit Wahnsinnstempo irgendwie voranpreschen. Und wir hatten zwischendurch eine Führung, die das aber versucht hat. Und das hat nicht funktioniert. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man in einer Gemeinde als Leitung eine Vision hat, die zu dieser Gemeinde passt und die Gemeinde dann auch mitnimmt und daran teilhaben lässt.
Sehr, sehr schön und sehr anschaulich beschrieben. Vielen Dank auch für das Beispiel. Also ich glaube, diese ganz große Vision, ja, die jetzt biblisch formuliert, steckt sowieso dahinter. Aber für jede Gruppe, Organisation, Unternehmen, Kirchengemeinde, wie auch immer, das wirklich rauszufinden, das zu entdecken, das auch miteinander zu entwickeln, auch als Gemeinde. Nicht von der Kanzel von oben herab Leuten vorzugeben, sondern auch wirklich zu gucken, was ist der Kern unserer Gemeinschaft in der heutigen Zeit, in der aktuellen Lebenssituation, in der aktuellen Gemeindesituation, wo wir uns befinden. Und dann ist es ja auch visionär-strategische Führung, ja. Also einmal einerseits die große Vision, aber dann eben auch die Strategie, die konkreten praktischen Schritte, also die Ziele meinetwegen, die sich davon dann auch ableiten. Was machen wir als nächstes? Was sind meinetwegen jetzt fürs nächste Quartal, für den nächsten Monat, fürs nächste Jahr überhaupt die nächsten Schritte? Das sollte eine Führungskraft auf jeden Fall im Blick haben. Und die Frage stelle ich durchaus auch provokant. Wer hat das regelmäßig? Wer nimmt sich einmal im Quartal die Zeit, um auf die Vision und die Ziele und Strategien zu schauen? Und mit dem Bewusstsein für so ein Handlungsfeld wird sich auch Führung ganz automatisch verändern. Ja, ist das so bei euch im, ich sag mal, im Leitungskreis, Gemeinderat oder wenn ihr auch so eine Gemeindestunde habt oder so, dass ihr zusammen auf eure Vision, auf die Strategie draufschaut, dass ihr das immer wieder auch in Frage stellt, damit auch praktisch arbeitet?
Ja, wir sind so ein bisschen immer wieder so ein bisschen herausgefordert. Die Gemeinde hat aus ihrer Geschichte heraus jeden Sonntag Gottesdienst gehabt. Nach der Spaltungsphase machen wir nur noch jeden zweiten Sonntag Gottesdienst, erst aus der Not heraus geboren quasi. Und jeden zweiten Sonntag machen wir Sonntagsgruppen. Das sind Kleingruppen, in denen dann nochmal die Predigt vertieft wird, die sehr persönlich sind. Und da gibt's natürlich immer mal wieder den Wunsch von dem einen oder anderen, wann machen wir jetzt endlich mal wieder jeden Sonntag Gottesdienst? Und die Idee, die wir aber von dieser Gemeinde haben, von Jüngerschaft, davon, was jemand, der in der Christusgemeinde, wie der sich entwickeln kann, wie wir uns gemeinsam als Leib entwickeln können, das hat einfach ganz viel mit dieser Sonntagsgruppen-Gottesdienst-Wechselnummer zu tun. Und darum sind wir da immer mal wieder herausgefordert zu gucken, ist das noch der Weg? Ist das noch richtig? Passt das noch? Und jetzt gerade 2024 haben wir uns eben auch geistlich gefragt, was ist ein geistliches Thema für die Gemeinde? Wo sollen wir hinwachsen in diesem Jahr? Und da gehen wir ins Gebet, jeder für sich, werfen nachher zusammen, sind immer wieder erstaunt, wie Gott da Sachen zusammenführt und irgendwie gleiche Ideen in unterschiedliche Köpfe pflanzt.
Spannend. Du hast ja eine tolle Überleitung auch gegeben zum nächsten Handlungsfeld, nämlich der kulturellen Führung durch die Art, wie ihr euch vielleicht auch organisiert. Es gibt ja Großgemeinden, Kleingemeinden, Hauskreisgemeinden, Kleingruppengemeinden, wie auch immer. Das ist ja auch eine Art von Kultur und auch Prägung natürlich. Wie gehen wir miteinander um? Was bedeutet kulturelle Führung genau für dich? Also was ist hinter dem Handlungsfeld an praktischen Maßnahmen dahinter verborgen?
Also kulturelle Führung heißt für mich unbedingt, dass man Klarheit über Werte hat und dass man diese Werte als allererstes vorlebt, dass man diese Werte verstärkt und dass man diesen Werten Raum gibt, um zu wachsen. Ja. Also jetzt mal ganz praktisch, was ich eben schon gesagt habe, für uns ist ein absoluter Wert, dass man, das spielen uns auch immer wieder Leute, boah, bei euch, das ist so eine liebevolle Atmosphäre, man ist hier einfach willkommen und das ist uns total wichtig, das passiert aber nicht von selbst. Die Fahne muss man hochhalten, das muss man selber vorleben, da muss man bei Gemeindemitgliedern, wenn man das sieht, das auch mal verstärken und sagen, oh, ey, das... Da geht mir echt das Herz auf, wenn ich sehe, wie du hier die Leute begrüßt und was du wirklich für einen Blick noch für die Person in der allerletzten Reihe hast. Von dir kann ich lernen. So zum Beispiel kulturelle Führung.
Super, du hast eine Gabe, die einzelnen Bestandteile super zusammenzufügen, weil auch hier perfekte Überleitung zum nächsten Handlungsfeld der Team- und Mitarbeiterentwicklung. Du hast gesagt, das passiert ja nicht von alleine. Ja, jeder braucht auch Raum zur Entwicklung und zur Entfaltung. Jetzt haben wir natürlich gerade im kirchlichen Kontext fast ausschließlich mit Ehrenamtlichen zu tun, ja, die sowieso schon ihre Zeit einbringen für ihre Tätigkeiten. Jetzt sollen die sich auch noch weiterentwickeln und sollen noch mehr Zeit und Ressourcen vielleicht investieren, um an der Stelle zu wachsen. Welche Maßnahmen sind denn da überhaupt möglich?
Also ich glaube, das kann wirklich klein und spielerisch gehen. Also einfach durch, man ist sonntags ohnehin da, man trinkt jetzt sonntags ohnehin noch einen Kaffee, schnackt gerade mit jemandem und sagt, ey, guck mal, da hinten, die Person kenne ich noch gar nicht. Was hältst du davon, wenn wir mit der zusammen unseren Kaffee trinken? Also wirklich vorleben und einfach die Ressourcen, die ohnehin da sind, nutzen, um das, was man aber an Werten im Kopf hat, was einem wichtig ist, was man echt verstoffwechselt hat, um das zu leben. Das ist eine kleine Nummer. Team- und Mitarbeiterentwicklung, was natürlich immer geht. Schulungsangebote, die muss man ja gar nicht selber schaffen. Aber wenn man ein Team hat, was bereit ist, ein, vielleicht zweimal im Jahr irgendwie eine Schulung irgendwo mitzumachen, die man vielleicht auch manchmal in-house machen kann, glaube ich, ist das schon ein ganz großer Gewinn. Das stärkt das Team und man hat was dazugelernt. Und ja, was ich total liebe, das habe ich ja auch als Projektarbeit bei Hills and Valleys letztes Jahr umgesetzt, das sind eben Mitarbeitergespräche, wirklich strukturiert. einmal im Jahr sich wirklich die Leute einzuladen. Man bereitet sich vor. Es ist wirklich Gemeindeleitung und also wir haben das zu zweit geführt und ein Leiter, wir haben das immer mit Leitern geführt, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und dann einfach mal zuzuhören, strukturiert zuzuhören, zu sagen, ey, in deinem Dienstbereich, wovon träumst du eigentlich? Was brauchst du dafür? Wie kann ich dich unterstützen? Was fehlt dir? Wie siehst du uns als Leitung? Was brauchst du von uns als Leitung? Und es haben alle fröhlich zugesagt zu so einem Gespräch. Also für sowas war dann immer irgendwie auch noch Zeit.
Wunderbar, richtig gut. Du hast jetzt viele Beispiele gegeben, gerade eben für die Entwicklung einzelner Personen. Ich würde in dem Aspekt, in dem Handlungsfeld noch alle Maßnahmen ergänzen, die einfach das Team auch stärken, also die ein Teamgefühl herstellen. Und das kann ja auch mit, ich sag mal, bestimmten Spielen oder bestimmten Kennenlernsituationen in neuen Teams meinetwegen oder mit vielleicht einfach mal Dinge zusammen zu unternehmen, auch miteinander eine Kultur zu etablieren, wo man vielleicht so eine Gemeinderatssitzung mit einem Pizzaessen beginnt oder so. Ja, also alles, was das Teambuilding auch nochmal unterstützt, das hat gar nicht immer so viel zu tun mit, dass man noch mehr lernen muss und das total schwer und anstrengend ist, sondern das sind so diese kleinen Überraschungen, die jemanden eben auch motivieren, ja, noch stärker sich zu verbinden untereinander oder so. Das gehört als Maßnahmen da auf jeden Fall mit rein. Und da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Ideen, die diesen Zusammenhalt an der Stelle dann auch noch mit fördern. Jetzt kommen wir last but not least zum 7. Handlungsfeld. Führen im Moment, führen durch die eigene Persönlichkeit. Das hat ja auch viel so mit innerem Status als Führungskraft zu tun. Auch so der Entwicklung, ja, also der Mitarbeiterentwicklung der eigenen sozusagen, also der Führungskraftentwicklung, der Führungsstärke. Gibt es so Aspekte, die du besonders betonst oder wo du in deiner Rolle als Führungskraft etwas dafür tust, fällt noch erstmal abseits auch von dem, was du bei Hills & Valleys gerade so machst?
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das ist, worauf du hinaus willst, aber was für mich unabdingbar ist, um in meinem inneren Status so auf einem vernünftigen Level zu sein, ist Schlaf und Sport.
Ja. Beschreib mal ein bisschen, wie das deinen inneren Status und deine Führungshandlung beeinflusst.
Früher habe ich immer gedacht, so ein Tag hat 24 Stunden, ich schlafe 8 Stunden, dann habe ich ja noch 16 Stunden, in denen ich irgendwie produktiv sein kann. Bei mir funktioniert das nicht. Ich brauche einfach echt eine gute Balance immer wieder zwischen, ich arbeite im Kopf und mache irgendwelche Dinge und ich bin einfach für mich und brösel im Garten und spreche mit meinen Pflanzen und kriege auch keine Antwort oder so. Das brauche ich total. Oder irgendwie wirklich selbst verloren mit unserem Sohn irgendwas zu machen. Und für mich heißt das oft einfach mal aus dem Kopf rauszugehen und nicht so viel im Kopf zu haben, sondern mehr in den Händen oder so.
Ganz, ganz wichtiger Bereich, den viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, dass eben auch die Investition in die eigene Persönlichkeit und sei es nur, sich stille Momente zu nehmen, sei es nur, sich auch mal wieder rauszuziehen. Ja, also auch Jesus ist immer in die Stille gegangen, so, wo man sagt, ja, okay, aber das hat ganz viel mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu tun und das ist Führungskräfteentwicklung. Das ist ein Handlungsfeld, ja. Und die Frage ist natürlich schon von all dem, was wir so tun, ob wir das eigentlich als Aufgabe einer Führungskraft auch bewerten. Ja, gehört das zur Job Description? Und ich finde ja. Ja, auch die Zeit, sich zu nehmen, ein gutes Buch zu lesen, in Austausch zu gehen, Urlaub zu machen, ausreichend Sport, Bewegung, Schlaf irgendwie zu genießen. Das ist ja schon eine, ich sag mal, unkonventionelle Herangehensweise. Und dabei ist die so wesentlich. Es macht so einen Riesenunterschied in der Praxis. Wie würdest du sagen, lassen sich jetzt diese 7 Handlungsfelder in der Führung auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen? Also vielleicht abseits auch von beruflichen oder kirchlichen Situationen. Siehst du da weiteren Nutzen von diesem Werkzeug, von diesem Modell?
Also für mich persönlich, ne, was du eben gesagt hast, also Führungskräfteentwicklung im Sinne von für mich selber sorgen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durch meinen Beruf schon so verdorben bin, dass ich auch zu Hause gelegentlich in Prozessen denke.
Checklisten zum Einkaufen zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Ja, oder auch, also, ne, dass Sachen einfach ihren Ort haben und dass manche Abläufe klar sind und so, das finde ich total entlastend. Das finde ich gut. Und meine Familie hat mich da auch noch nicht als Freak identifiziert. Aber ansonsten glaube ich, also für Erziehung finde ich es total wichtig. Also unser Sohn wird immer älter und hat irgendwie Herausforderungen in der Schule, in Gruppenarbeiten, was auch immer. Und ich erwische mich, also diese 7 Handlungsfelder, die habe ich tatsächlich so inhaliert, dass ich mich auch da immer mal wieder dabei ertappe, ihm Tipps zu geben oder mit ihm einfach Sachen durchzusprechen, die ich auch aus diesem Modell raussauge.
Manchmal ist ja auch nicht ganz klar, welches Handlungsfeld soll ich denn jetzt nehmen? Ja, also ich habe es bislang immer operativ versucht, kommen wir da irgendwie nicht weiter, okay, und jetzt habe ich noch 6 weitere und dann probiere ich mal einen aus. Da sage ich, okay, jetzt investiere ich mal stärker in die visionär-strategische Führung. stelle fest, ja, für das, was ich da eigentlich erreichen will, war das vielleicht nicht das beste Handlungsfeld, sondern ich muss was an der Teamzusammensetzung ändern. Ich werde auch nicht weiter. Die Leute sind noch gar nicht so weit. Die müssen sich erst noch entwickeln oder das Team ist noch nicht so verbunden genug, dass die so miteinander arbeiten können, wie ich mir das vorstelle. Also gehe ich in ein anderes Handlungsfeld rein. Und das ist natürlich auch manchmal ausprobieren. Das weiß man auch im Vorhinein nicht. Der große Schatz liegt, glaube ich, darin, einfach mehr Handlungsoptionen zu haben, die ich auch ausprobieren kann, wo ich sagen kann, wenn ich mit der einen Seite nicht weiterkomme, probiere ich mal den anderen Weg in zum Werkzeug und habe Möglichkeit, damit dann eben auch die eine oder andere Erfahrung zu machen und das einfach auch auszuprobieren, zu üben, zu trainieren und damit eben auch ja wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Und je besser ich trainiert bin, je mehr ich mit dem Werkzeug gearbeitet habe, desto leichter wird es natürlich dann auch fallen. Jetzt führen wir das ja bei Hills and Valleys als ein aktives Werkzeug ein. Gibt es darüber hinaus Maßnahmen, Werkzeuge, Tools, die du kennengelernt hast, wo du sagst, die sind wirklich wertvoll bei Hills and Valleys, um deine Führungspersönlichkeit zu fördern, um das auch weiterzuentwickeln?
Also du meinst jetzt von all dem, was ich bei Hills and Valleys gelernt und erlebt habe?
Ja, auch vielleicht so von den Maßnahmen, von den Ansatzpunkten. Also mir geht es gar nicht um alle Werkzeuge, dafür haben wir jetzt dieses Beispiel genommen, sondern vielleicht auch so vom Konzept her, wie wir auch, ich sag mal, euch unterstützen dabei, mit diesen Werkzeugen dann auch konkret zu arbeiten.
Mich hat total unterstützt das individuelle Coaching, was wir da über die 18 Monate nutzen können. Dann gibt es ja Leviten, die Levitenbeziehungen. Also ich bin jemandem ein Levit, das heißt, wir telefonieren einmal die Woche eine Stunde und ich höre jemanden zu, stelle strukturierte Fragen, also einer festen Person für die ganze Zeit. Ich habe einen Levit, das heißt, eine tolle Frau hört mir einmal die Woche eine Stunde zu und stellt mir schlaue Fragen. Das hat mir total geholfen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Persönlichkeitstest zu machen und den professionell auswerten zu lassen. War für mich auch ein Aha-Moment auf jeden Fall dabei. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in meinem Team Gelb. War extrem gechallenged, eine Woche segeln zu gehen mit den lieben Leuten. Genau, dann ja, gibt es ja immer wieder Trainingssituationen, die ich manchmal hasse wie die Pest tatsächlich, weil ich von 0 auf 100 in 3 Sekunden irgendwie, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, dich auf einen Elevator-Pitch vorzubereiten, sonntagsabends im Rahmen eines Webinars, das war, glaube ich, mein persönliches Super-Highlight. Und wir fangen mit im Alphabet nach den Vornamen an. A wie Annika.
Ach ja.
Genau. Ja, challenged mich manchmal echt total. Aber bringt mich alles ein Stück weiter.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de
Was würdest du sagen, welchen Anteil an deinem Training hatte jetzt die Gruppe oder auch der Austausch mit anderen und einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Du hast jetzt vom Levitentum ja schon als Beispiel gesprochen. Gab es darüber hinaus Nutzen, den die Gruppe an sich gestiftet hat?
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie offen wir miteinander geworden sind über die Zeit. Wir hatten jetzt gerade Dienstag noch wieder so ein Zoom-Netzwerktreffen als Team Gelb und haben so ein Blitzlicht gemacht. Und ja, es ist einfach beeindruckend, was wir miteinander teilen. Und erst wenn man die Leute kennenlernt, denkt man, boah, alles coole Leiter. Und dann erzählen die einfach, wo die strugglen, wo die herausgefordert sind und da einfach daran, wie sie sich dem stellen, wie sie damit umgehen, wie sie kämpfen und wie sie dann doch losgehen, das motiviert und inspiriert mich schon total.
Ja, sicherlich auch so das einfach fördernde Umfeld. Du hast ja schon gesagt, auch deine Führungsherausforderungen, also nutzt du auch selber in der Gemeinde oder auch im Beruf, dich mit anderen zusammenzuschließen und diese Herausforderungen auch als Team miteinander zu meistern. Aber das haben ja auch nicht alle. Ja, und dadurch, dass wir bei Hills and Valleys diese Teams zusammenbringen, ist das ja manchmal wie so ein Vertretungsteam, mit dem ich manche Dinge vielleicht schon üben kann, wo ich mir ein Feedback abholen kann, was ich in der Führungssituation, wo ich alleine vor mich hinwurschtel, vielleicht gar nicht unbedingt habe. Du hast dieses Umfeld jetzt in deinem Gemeindekontext, aber wer immer das nicht hat, der schafft sich natürlich auch einen Rahmen von anderen engagierten Leiterinnen und Leitern, die meine Herausforderungen verstehen und mich an der Stelle eben auch entsprechend begleiten können. Jetzt ist ja nicht nur das Team für euch da untereinander, sondern ihr habt ja auch, ich sag mal, uns als Leitungsteam mit dabei, eine Reihe an Coaches. Du hast das Coaching auch schon mal benannt. Vielleicht unabhängig jetzt auch von deiner persönlichen Erfahrung. Wo würdest du sagen, hilft eben Coaching auch im Speziellen als Instrument, um sich persönlich weiterzuentwickeln?
Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, für die anderen zu sprechen. Daher spreche ich jetzt doch von meiner persönlichen Erfahrung. Du bist mein Coach. Jetzt kommt's ans Licht. Da würde ich sagen, liegt einer für mich der größten Gewinne drin. Also liebevolle Klarheit kann ich mir definitiv da auch bei dir abgucken. Du bist manchmal mit mir schon echt schonungslos, finde ich. Schonungslos klar.
Oh, oh.
Aber ich habe tatsächlich nie das Gefühl gehabt, dass es überheblich war. Und ich habe auch, andersrum formuliert, ich hatte immer das Gefühl, dass du für mich bist. Und das ist was, was ich bei Team Gelb, nicht bei Team Gelb, sondern bei Hills and Valleys durchgehend wirklich den Eindruck habe, dass wir füreinander sind. Ich weiß nicht, ob ich das jemals woanders so erlebt habe, so einen Rückhalt zu haben. Und das ist, glaube ich, der größte Rückenwind, den ich so für meine Führungsherausforderungen, und ich habe da echt noch Wachstumspotenzial an einigen Stellen, aber was mir der größte Gewinn ist.
Freut mich sehr zu hören. Gab es darüber hinaus Aha-Momente für dich? Was war so der größte Aha-Moment ganz persönlich während der Zeit bei Hills and Valleys? Was hat dich vielleicht am meisten überrascht?
Ja, ich hatte das schon angedeutet, dieses Wochenende mit dem Why und den Lego-Geschichten, das fand ich echt, das war für mich ein Aha. Ja, und ich hatte einfach im Coaching, du weißt das, ich würde das jetzt hier nicht an die große Glocke hängen wollen, aber im Coaching haben wir echt was rausgearbeitet, wo ich sagen würde, wo ich seit Jahren vor so eine unsichtbare Wand laufe und nie so richtig habe fassen können, woran es eigentlich liegt. Und das haben wir gehoben. Das hat mein Verhalten noch nicht in allen Punkten nachhaltig verändert. Da sind wir noch ein bisschen dran. Aber das war für mich schon ein unglaubliches Learning. Also herauszufinden, was diese unsichtbare Wand ist, vor die ich da renne.
Ich würde das zurückgeben. Ich bin davon überzeugt, du hast es gehoben. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung und auch der weiteren Entwicklung, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, auch für die Hörerinnen und Hörer, zu verstehen, dass der Rahmen, den Hills and Valleys bietet, eben Platz ist, in einem geschützten Umfeld sich einfach mit Themen selber zu beschäftigen. Aber die Schritte unternehmen, die muss eben dann doch jeder selber für sich. Das kann eben kein Coach lösen und keine Gruppe für einen lösen, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, sich eben auch mit seinen eigenen gläsernen Wänden sozusagen auseinanderzusetzen, manchmal auch sehr schmerzhaft. Gehört sicherlich auch dazu, aber eben auch getragen, miteinander gebetet dafür und eben auch in einem, ich sag mal, wertschätzenden Umfeld entsprechend auch zur Verfügung gestellt. Gibt es aus deiner Sicht Dinge, die wir bei Hills and Valleys verbessern können, die wir ausbauen könnten? Gibt es auch irgendwas, was dir überhaupt nicht gefällt, überhaupt nicht gut findest, was du sofort ändern würdest?
Also etwas, was ich sofort ändern würde. Also nichts, was so groß ist, dass es jetzt sofort aus mir herausspringt. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Nachricht. Ich fand gerade so die ersten 1, 2, 3 Wochenenden sehr, sehr voll. Die hätte ich ein kleines bisschen leerer haben können, um besser zu verdauen. Tatsächlich. Genau. Ja, du hast gefragt, ob es was gibt, was ich sofort abschaffen würde, ob ich sofort was anders machen würde. Also wenn, dann glaube ich, ja, und was ich mir wünschen würde, das habe ich schon mal gesagt, aber ich weiß auch, dass es eine Ressourcenfrage ist, ist einfach mehr Skript zu den Veranstaltungen. Aber da habe ich gesehen, beim letzten Wochenende hatte sich da auch schon was getan. Das wäre auf jeden Fall richtig cool.
Wir arbeiten auf jeden Fall dran, und in der Tat, wir sind eine wachsende Organisation, manchmal dann auch einfach im ehrenamtlichen Kontext auch einfach damit zu tun. Aber die Hinweise sind super wertvoll. Was würdest du sagen, warum sollte sich jemand, der das Interview hört, entscheiden, auch bei Hills and Valleys mitzumachen?
Ich finde die Möglichkeit, zum Beispiel in der Gemeinde Menschen zu leiten und zu entwickeln, also an so einem Jüngerschaftsprozess quasi beteiligt zu sein, ist nicht nur unser Auftrag, sondern ist auch eine Hammeraufgabe. Und ich habe aber in meinem Leben, das hat mich eben auch motiviert, Hills and Valleys zu machen, sowohl auf der Arbeit als auch in Gemeinde, als auch in Familie, immer wieder Leitung gesehen, die an Grenzen gestoßen ist und wo auch wirklich, würde ich sagen, Schaden entstanden ist. Und da sowohl Handwerkszeug dazu zu lernen, aber auch als Persönlichkeit zu wachsen, und das in so einem total supportenden Umfeld. Was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren.
Gegenfrage: Wann ist es ratsam, lieber nicht mit dabei zu sein?
Gute Frage, nächste Frage.
Du hast jetzt noch 2 Wochenenden und eine Studienreise vor dir zum Abschluss von Hills and Valleys, das dritte Halbjahr. geht schnell um. Das wissen wir aus der Erfahrung. Was wünschst du dir für die noch vor dir liegenden Monate?
Also meine absoluten Lieblingsmomente bei Hills and Valleys hatte ich vor allem beim letzten Novemberwochenende, wenn ich gesehen habe, wie Leute, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, aber wenn Menschen so persönliche Durchbrüche haben, also wenn man richtig sehen kann, wie die in diesen bis dahin 11 Monaten gewachsen sind und sie das selber merken und das ganze Team Gelb da sprachlos sitzt und denkt so, wow, krass, das ist jetzt krass. Passiert. Mhm. So, und wenn ich davon noch ein paar Momente kriegen würde und einfach noch sehen würde, das wäre der Oberhammer. Ja.
Das sind besondere Hills and Valleys Momente, die feiern wir ebenfalls. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als Leiterin als nächstes trainieren und warum?
Das erzähle ich dir in unserem nächsten Coaching.
Ah, okay. Dann bin ich darauf sehr, sehr gespannt und wünsche dir viel Freude beim weiteren Training, bei all dem, was du noch erlebst, dass du noch einige tolle Hills and Valleys Momente hast und sag vielen Dank für unser sehr offenes und sehr tolles Interview. Danke, Annika.
Vielen Dank.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!